Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Und wer schon die ein oder andere Folge gehört hat, weiß ja, dass mein Ziel von diesem Podcast ist, dass ich Menschen hinter den Kulissen von Social Media zu Wort kommen lasse. Und mein Ziel ist es, dass man diese verrückte Welt da draußen eben greifbar und verständlich auch irgendwie an sich heranlässt. Und bisher habe ich eigentlich immer nur spezifisch über eine Plattform gesprochen oder habe eben Social Media Stars eingeladen, die hier sprechen durften. Und in dieser Folge gibt es tatsächlich mal Hintergrundwissen. Es gibt Daten, es gibt Fakten, es gibt Hacks und Tipps rund um Social Media, und zwar Social Media als Marketing-Tool. Denn hier geht es nicht immer nur darum, dass Leute Fanpages haben, sondern man kann auch wirklich in Anführungsstrichen aggressives Marketing betreiben. Das ist auch immer meine Rolle hier im Haus, dass ich den Menschen auf die Finger klopfe, wenn es zu aggressiv ist. Aber das haben wir in der Folge hier besprochen. Wer ist wir? Mein Gast ist Christian Gersmeier. Er hat einen sehr beeindruckenden Titel. Er ist Vice President Strategic Marketing, Media und Analytics. Ich musste gerade zweimal Luft holen. Und Christian hat tatsächlich all diese Buzzwords im Titel, die ein Manager heutzutage lieben würde, wenn er die Aufgabe hat, ein Unternehmen durch die Digitalisierung zu führen. Und Christian nenne ich immer liebevoll den Professor, und deswegen hat er auch den Titel hier bekommen, Professor Geld. Denn Christian hat relativ viel Medienbudget, um unsere Produkte, also unsere TV-Formate, an den Mann da draußen zu bringen. Riesenlange Einleitung. Was ich eigentlich sagen will, diese Folge ist für alle hilfreich, die wissen wollen, wann sollte ich welche Social Media Plattform wie verwenden? Macht es überhaupt Sinn, TV-Werbung zu schalten? Und ganz zum Schluss haben wir auch ein Praxisbeispiel dabei, wo wir mal nicht über Fernsehen reden. Also wem das zu viel Fernsehgeblubber ist, kann auch gerne vorspulen. Ganz zum Schluss gehen wir nochmal auf Getränke ein, innovativ wie wir sind. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Christian.
Hallo Caster.
Caster, einer der wenigen.
Wenn ich schon bei Podcaster bin, dann kann ich auch mal Hallo Caster sagen, aus Versehen.
Aber du sagst auch sonst immer Maria.
Absolut, immer
genau.
Gerne.
Man muss wissen, Christian und ich arbeiten zusammen. Wir sehen uns täglich, also zumindest an den Wochentagen.
Genau, wir waren früher mal Nachbarn direkt, Büros nebeneinander. Jetzt sind wir leider unserem kleinen Glaskasten entwachsen und mussten ein paar Meter weiterziehen.
Ja, und ihr seid auch wirklich mit Freude geflohen, weil bei uns ja sehr viele Bälle immer fliegen und wir ja angeblich so laut sind.
So ein bisschen, was ist los bei euch? Lebhaftes Team, würde ich sagen.
Lebhaftes Team, genau. Christian, warum, glaubst du, habe ich dich als Gast heute in diese Podcast-Folge eingeladen?
Ja, ich glaube, scherzhaft könnte man sagen, weil du selber keine Lust hast auf Werbung innerhalb von sozialen Netzwerken und das eigentlich so eher meine Kernkompetenz ist. Nicht unbedingt organisch für die riesen Highlights zu sorgen, aber vielleicht das ein oder andere Thema zu platzieren, was dann als Werbung sehr gut funktioniert.
Ja, genau. Also man muss dazu wissen, mein Team und ich, wir kümmern uns darum zu sagen, was wird eigentlich wann, wo, wie und warum gemacht, und vor allen Dingen im organischen Bereich. Also welche Inhalte sind für die Leute so relevant, dass sie quasi organisch ausgespielt werden, und Christian hat dann immer noch ein bisschen Budget. Gehen wir auch noch später darauf ein, wie viel Budget du hast. Und gibt den Leuten quasi Contents in ihre Newsfeeds, die sie nicht abonniert haben, also die da quasi paid-seitig ausgespielt werden. Und ich habe schon deinen Titel vorhin gesagt, es ist ein extrem langer Titel, man muss zweimal Luft holen, um ihn sagen zu können. Erklär doch mal bitte in deinen eigenen Worten, was du genau machst, was du verantwortest und vor allen Dingen auch, wie Social Media da ein Teil davon ist, von deiner Arbeit.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, der Titel ist nachher ein Sammelsurium an Aufgaben, weil ich durch jetzt 7 Jahre ProSiebenSat.1 irgendwie auch immer mal wieder das ein oder andere Thema aus einem Job in den anderen mitgenommen habe und deshalb jetzt irgendwie Strategic Marketing, Media and Analytics sich fast anhört wie 3 Jobs. Wir versuchen aber tatsächlich gerade einen Job rauszumachen.
7 Jahre? Ist es jetzt das verflixte 7 Jahre?
Absolut.
Jahr hier?
Ich würde es eher das goldene Jubiläum nennen, weil bei ProSiebenSat.1 natürlich alles irgendwie 7 oder 7 im Namen haben soll, wenn es ernst genommen wird. Und das versuche ich gerade auch, mein 7. Jahr zu einem glorreichen goldenen Jahr zu machen.
Ja, du bist auf dem besten Weg. Du bist immerhin schon Gast bei Podcaster.
Ich weiß nicht, was danach noch kommen soll.
Was soll danach noch kommen? Okay, ich habe dich unterbrochen. Erzähl, was machst du?
Was mache ich, beziehungsweise fast viel spannender, was macht eigentlich mein Team? Weil da muss man natürlich irgendwann ehrlich werden, dass man gar nicht mehr alles so wirklich selber macht. Ich glaube, am einfachsten ist es damit beschrieben, dass ProSiebenSat.1 selbst nicht nur Geld mit Werbung verdient, sondern auch Werbung für seine eigenen Produkte natürlich macht. Und mein Job ist es, dass diese Werbung auch die Leute erreicht. Das heißt, bei all unseren Marketingmaßnahmen, die wir für unsere 7TV-Sender, aber auch für die wichtigen Digitalprodukte machen, ist mein Team dafür zuständig, zu analysieren, wo wollen wir diese Kanäle, diese Maßnahmen stattfinden lassen, welche Kanäle sind dafür spannend, welche Zielgruppen sind dafür die, die wir erreichen müssen, und da unterstützend aktiv.
Das klang jetzt ein bisschen wie in so einem Bewerbungsgespräch. Ich glaube, so erzählst du es Leuten, wenn du sie einstellst.
Ich komme gerade aus einem Bewerbungsgespräch. Das könnte der Hintergrund sein. Auch da muss ich selbst Marketing machen.
Dass du geführt hast. Also nicht, dass hier noch Gerüchte aufkommen. Ganz, ganz plakativ bedeutet das. Also ihr setzt euch hin und sagt jetzt zum Beispiel, Germany's Next Topmodel geht jetzt wieder in die 13., 14. Staffel? Ich weiß es gar nicht. Also in die sehr vielte Staffel. Und ihr sagt dann, okay, wo müssen wir die Leute darauf hinweisen, dass eben dieses Format wieder einstartet? Also ein Produkt ist bei uns immer ein TV-Format oder letztendlich eine Branding-Kampagne für ProSieben als Dachmarke darüber. Und ich habe dich noch gefragt, was ist explizit die Rolle von Social Media da in diesem ganzen Mix, den du verantwortest?
Genau, also sehr gut zusammengefasst in einfacheren Worten, womöglich, als ich es genutzt habe.
Wir sagen ja, also ich habe dir ja den Spitznamen Professor Geld gegeben. Professor kommt nicht von ungefähr. Ich weiß ja, wie Christian spricht. Ich versuche das dann so zu übersetzen, dass die Menschen, die nicht aus unserer Branche kommen, es auch verstehen.
Danke.
Ich habe gezwinkert, muss man dazu sagen.
Wie war die Frage? Was hat Social Media damit zu tun? Social Media ist für uns als Kanal für Marketingmaßnahmen in den letzten Jahren einfach immer wichtiger geworden. Wir kommen aus Zeiten, in denen wir natürlich mit unserer eigenen Media Power im Hintergrund, das sind wir im Kern Medienhaus, das natürlich Flächen hat, auf denen es auch seine eigenen Formate sehr schön in Szene setzen kann, immer mehr auch in eine Welt, in der wir wissen, es ist trotzdem sinnvoll, auch an anderen Orten aktiv zu sein, als jetzt nur auf dem eigenen Endgerät, also auf dem eigenen Kanal im Fernsehen oder auf der eigenen Webseite. Und dadurch ist Social Media für uns in den letzten Jahren tatsächlich immer relevanter geworden und für uns von der Spielwiese, wir wollen da einfach auch sein und probieren mal aus, ob es sinnvoll ist, neben 100 Posts am Tag auch nochmal 100 Euro dazulassen, durchaus zu einem Kanal geworden, der für die Performance unserer Formate im Sinne von TV-Quote oder auch Online-Videoabrufe nicht mehr wegzudenken ist.
Mhm. Du hast jetzt gerade eben gesagt, ja, man geht dann oder über die Jahre hinweg hat man dann für sich auch entdeckt, dass die Social-Media-Kanäle funktionieren. Heißt das im gleichen Atemzug, dass man bei den analogen Medien eher zurückschraubt, wenn man das Budget verlagert, oder ist das quasi on top mit dazugekommen?
Ich glaube, es ist immer schwer, das direkt gegeneinander aufzuwiegen, weil das merkt man natürlich selbst schon, wenn man sich verschiedene soziale Netzwerke anguckt. Auch die sind schon extrem unterschiedlich und es wird nicht reichen zu sagen, Facebook funktioniert jetzt bei mir nicht, deshalb mache ich jetzt genau die Arbeitszeit, die ich früher in Facebook gesetzt habe, jetzt in Pinterest und dann habe ich dasselbe Ergebnis. Es ist schon natürlich so, dass wir auch mit dem Trend gegangen sind, dass wir dort ganz klar gewachsen sind und andere Maßnahmen womöglich an Relevanz verloren haben über die Jahre. Ich glaube aber, dass es noch schwer ist, 1:1 das Gegen dann zu rechnen. Oder ist wahrscheinlich auch nicht zielführend, weil wir dann doch am Ende auch mit sozialen Netzwerken nicht unbedingt 1:1 dieselben Ziele verfolgen wollen oder auch aus meiner Sicht ideologisch auch sollten, wie wir es vielleicht mit einer Plakatkampagne an Bushaltestellen machen.
Du hast es gerade ganz schön gesagt, also ihr kümmert euch darum, dass dann Topmodel auf den Social-Media-Kanälen dargestellt wird, also unabhängig von dem, was organisch auf unseren eigenen Kanälen erzählt wird. Ihr kümmert euch aber auch um Plakatflights. Ihr kümmert euch darum, dass Out of Home, also das quasi, was irgendwie an Flughäfen zum Beispiel stattfindet, bespielt wird. Ihr kümmert euch dann darum, dass quasi die Trailer im TV laufen. Was noch? Ist ja dein Kerngebiet, muss ich ja nicht auswendig können, was ihr noch macht.
Noch weitere Sachen.
Ja.
Ich glaube, man neigt ja immer dazu, irgendwie so Duopole zu bilden. Und deshalb bei uns, wir hatten früher so diese klassischen Duopole On-Air, Off-Air. Mhm. Und dann einfach On-Air, klar, das, was wir auf unseren eigenen Sendern machen, vor allem über Trailer, aber auch über sowas wie Bauchbinden, zum Teil sogar sowas wie redaktionelle Cross-Promo im Magazin. Und Off-Air, was klassischerweise typische Werbeträger wie Plakate, Print, Radio.
Radio? Ganz verrückte Medien, die haben wir hier noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast.
Genau, aber auch immer mehr natürlich digitale Werbekanäle da eine Rolle gespielt haben. Klassisch früher kommt natürlich auch von so Sachen wie Display-Ads, dann immer mehr Video-Ads und jetzt durchaus auch noch mehr Sonderwerbeformen, Branded Content, Native Ads plus soziale Netzwerke inklusive Influencer-Marketing.
Das klingt unfassbar viel. Jetzt weiß ich ja, wie viele Leute in deinem Team sitzen. Sehr viel weniger, als es sich tatsächlich anhört. Wie schaffst du das in deinem Team, diese Komplexität zum einen wissensseitig darzustellen oder abzudecken, aber dann natürlich auch von der Masse, weil wir haben 7 Sender, wo 24 Stunden am Tag Formate laufen. Wie funktioniert das?
Hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, aber wir versuchen es vor allem zu lösen, indem wir nicht nur ein Zahnrad in einem großen Prozess sind und dann irgendwie den Rest über Agenturen machen lassen, sondern tatsächlich sogar eher, auch hier wieder Buzzword, so die End-to-End-Verantwortung erfüllen und von der Strategie bis zur Auswertung und der nachher auch der Analyse tatsächlich alles selbst zu machen. Und ich glaube, es kann auch durchaus Schnelligkeit darin liegen, dass man gewisse Sachen selbst macht und nicht 5 verschiedene Agenturen briefen muss. Die eine macht Kreation, die andere macht Media für Display und die andere macht Media für Social Media, sondern da wirklich viel, viel mehr auch ganz klar selbst zu machen. Funktioniert dann aber auch nur, wenn man fokussiert und bei jedem Neustart zum Beispiel von TV-Formaten wirklich hinterfragt, welche Maßnahme macht bei diesem Format Sinn und welche Maßnahme macht weniger Sinn und nicht einfach den Bauchladen aufmacht und sagt, 100 Euro auf jeder Plattform für diesen Einstart von Hundewelpen bei Six.
Und sag mal, könntest du das theoretisch alles noch selber machen? Oder sagst du, ich habe Experten in meinem Team, die machen das schon. Ich gucke quasi in Anführungsstrichen nur noch drauf, dass am Anfang es gut ist, in der Mitte es keinen Stress gibt und dann am Ende die Ergebnisse stimmen.
Also ich habe zumindest inzwischen die Demut zu sagen, dass diese Experten es sehr wahrscheinlich besser machen, als ich es machen würde. Mhm. Zum einen glaube ich, dass sie klar durch die tägliche Arbeit schneller sind als ich, aber ich habe auch genug Offenheit zu sagen, dass sie wahrscheinlich die bessere Performance am Ende liefern. Ich freue mich aber fast immer, wenn dann mal irgendwie die 2, 3 Kollegen, die da vor allem zum Beispiel in den sozialen Netzwerken die Ads erstellen, mal gleichzeitig im Urlaub sind und ich plötzlich mal wieder ran darf und irgendwas ausprobieren, weil aus meiner Sicht diese Verbindung zur Basis ist es dann irgendwie doch ganz klar noch wichtig ist. Und ich fühle mich zumindest sicher bei so klassischen Werbeformen im Feed und Co., alles kein Problem. Dass ich selber groß im Story-Bereich eingebucht habe, ist schon ein bisschen her.
Was ganz süß war, das könnt ihr gerade nicht hören, aber Christian hat wirklich so ein bisschen schelmisch gelacht, weil ihm das, glaube ich, echt viel Spaß macht. Und ich erlebe das ja auch, wenn er dann mal wieder Hand anlegt und wirklich selber da Ads schaltet, dann freut er sich immer. Und wenn wir uns an der Kaffeemaschine treffen, ist dann so, ach, ich habe mal wieder ein paar Ads geschaltet.
Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also ich würde auch sagen, ladet einfach mal 10 Euro aus eurem eigenen Geld irgendwie mit PayPal oder so da hoch und guckt mal, was passiert, wenn ihr den Bewerben-Button drückt oder sonst wie was ausprobiert, um einfach mal zu schauen, wie ist das Handling von so einem Tool, wie schnell funktioniert es tatsächlich, Ergebnisse zu bekommen und was kann ich eigentlich daraus lernen, wenn ich jetzt vielleicht einfach nur meine Freunde fragen möchte, was ist eigentlich die schönere Haarfarbe für mich, dann lade halt irgendwie zwei Bilder hoch, die du schlecht mit Photoshop gemacht hast und guck, wie die Interaktionsrate auf diesen beiden Bildern ist. Und schon hast du ein Ergebnis und irgendwie eine Erkenntnis gewonnen.
Ja, und das macht ja auch tatsächlich Spaß, weil man von diesen großen Zahlen, die man dann doch immer wieder reportet, auf der anderen Seite auch nochmal Demut bekommt, weil man dann halt sieht, wie schnell sich so ein Geld in Reichweite verwandeln kann oder was man an welchem Regler wie stellen kann, damit es dann irgendwie doch nochmal besser wird. Und ich glaube, da sind wir beide dann doch schon sehr detailverliebt oder eben auch probierfreudig, das dann mal wieder selber zu machen.
Ja.
Ich bin ja auch so ein großer Fan von, man muss mal wieder selbst Hand anlegen.
Wann hast du denn zuletzt gepostet, Maria?
Ich habe zuletzt gepostet, gar nicht so lang her. Ich bin vor 2 Wochen, 3 Wochen spontan sonntags eingesprungen, weil die Fantas verkündet haben, dass sie nicht mehr bei The Voice in der Jury sitzen werden. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie anderen Leuten das zukommen lasse oder denen sage, was sie machen sollen, habe ich dann sonntags selber schnell meinen Laptop aufgeklappt und es gepostet. Und auch da saß ich dann da und habe mir angeguckt, was haben die Leute drunter kommentiert und habe nochmal selber mitkommentiert. Und dann waren auf einmal irgendwie 2 Stunden um und ich war so, ey, warte mal, wie ist das denn gerade passiert? Das macht dann schon wieder Spaß, wenn man auch wieder mal, also bei mir, bei den organischen Sachen, habe ich dann immer das Gefühl, man hat wieder Kontakt mit der Zielgruppe und lebt nicht so in dieser Bubble, die man sich im Kopf zusammengereimt hat, sondern sieht halt, was die Leute wirklich beschäftigt. Und tatsächlich habe ich gedacht, die meistgestellte Frage wird sein, wer ist der neue Coach? Das wäre so meine erste Frage gewesen. Oder das hätte ich gedacht, wäre die erste Frage gewesen. Aber es war tatsächlich, dass ganz viele Leute einfach kundgetan haben, dass sie es traurig finden. Mhm. Und das war so spannend zu sehen, weil ich es ganz anders eingeschätzt hätte. Also Beispiel aus der Praxis. Ich habe am Anfang im Intro auch angesprochen, dass wir uns auch zur Vorbereitung für diese Folge die Studie von der 7-1 Media, die ja auch bei uns zum Pro7-Sat.1-Konzern mit dazugehören, angeschaut haben, wo es darum geht, wie werden eigentlich soziale Medien genutzt, was wollen die Leute da sehen, wie kann man es als Marketing-Tool verwenden. Und da sagt die Studie ganz klar, dass in Deutschland die Social-Media-Plattformen schon nicht alle gleich bekannt sind. Also in der Reihenfolge am bekanntesten ist tatsächlich WhatsApp, danach kommt YouTube, dann Facebook und dann Instagram. Und erst danach, und das ist schon ein bisschen abgeschlagen tatsächlich, kommt dann Snapchat, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr und ganz zum Schluss auch TikTok. Und ihr müsst euch das jetzt in der Reihenfolge so nicht merken, aber tatsächlich ist für mich spannend von dir zu wissen, wenn man jetzt an die Plattform als Marketing-Tool denkt, ist das für dich die gleiche Relevanz? Also sagst du, WhatsApp, YouTube, Facebook und Instagram sind die wichtigsten und das auch in der Reihenfolge? Oder würdest du sagen, nee, rein vom Marketing-Tool her, wenn ich jetzt auf Reichweite gehe, habe ich eine ganz andere Strategie oder hat mein Team eine ganz andere Strategie?
Ja. Also der Marketing-Profi würde natürlich immer wieder antworten mit, es kommt darauf an. Du hast schon so einen Teil vorweggenommen, was ist denn überhaupt die Zielsetzung? Ich glaube, bei uns geht es natürlich an vielen Stellen schon darum, eine gewisse Reichweite zu erzielen. Erst dann machen bei uns viele Maßnahmen Sinn, weil wir natürlich mit einem nationalen TV-Produkt eine gewisse Zielgruppengröße erwarten, damit es für uns sinnvoll ist, dort Zeit und Geld zu investieren.
Was ist denn diese Zielgruppengröße?
Im klassischen TV ist es noch immer die werberelevante Zielgruppe Erwachsene zwischen 14 und 49, was in Deutschland so grob 35, 36 Millionen Menschen sind.
Und das ist das Ziel. Wir wollen pro Trailer 35 Millionen Leute erreichen.
Natürlich nicht.
Also das, wollen wir schon.
Das wäre sehr schön, also wenn wir genau diese 35 Millionen kennen würden und die irgendwie per Microtargeting jeden genau einmal erreichen könnten oder so oft, wie wir glauben, dass es relevant ist, dann wäre das sehr, sehr gut.
Was wäre denn eine relevante Wiedererreichbarkeit? Also wie oft würde man jemanden erreichen wollen, damit man glaubt, dass es eine Werbewirkung hat?
Auch da natürlich von Kanal zu Kanal unterschiedlich.
Du bist so ein Professor.
Es gibt natürlich Kanäle, wo ich ganz klar sagen würde, ein Kontakt, schon eine gewisse Erinnerungsleistung. Wir sehen es auch, wenn wir irgendwie Brandlift-Studien machen, über YouTube, Non-Skippable Pre-Rolls, wo die Leute dann wirklich 30 Sekunden gesehen haben. dass wir selbst nach einem Kontakt schon einen relevanten Uplift haben, der zweite Kontakt nochmal mehr bringt und ab dann aber auch eine gewisse Sättigung erreicht ist. Das heißt, dort wären 10 Durchschnittskontakte wahrscheinlich nicht sinnvoll. Während ich bei anderen Medien, wie vielleicht Plakaten, die an Wegen stehen, wo ich nur immer recht flüchtig drauf gucken kann, es durchaus sinnvoll ist, die Dinger eine Woche hängen zu lassen, damit die Leute auf ihrem Arbeitsweg morgens und abends diesen Kontakt haben und dann zumindest schon mal auf ihre 10 Kontakte kommen und wenn sie zum Bäcker noch irgendwie am Wochenende gehen, vielleicht sogar 11, 12. Das heißt, da durchaus sinnvoll, noch mehr Kontakte zu erzielen. Das Spannendere ist eigentlich die Überlegung, wie viele Kontakte brauchen wir dann in Summe über alle Kanäle, weil was diese Studie, die du schon angesprochen hast, natürlich auch sehr schön zeigt, ist, nicht jeder Kanal wird von denselben Leuten verwendet. Natürlich gibt es dort auch Überschneidungen, aber es gibt dann auch gewisse Kanäle, die sich vielleicht noch mehr anbieten, um andere Zielgruppen zu erreichen und gewisse andere Kanäle, die sich sehr gut anbieten, um so ein Basis, eine Basisreichweite schon mal zu erzielen. Deshalb auch nochmal so zu deiner Ursprungsfrage, ob das die Priorisierung bei uns abdeckt, würde WhatsApp bessere im Sinne aus werbetreibenden Sicht Werbeprodukte anbieten und da dem Werbetreibenden einfach mehr Möglichkeiten liefern, glaube ich schon, dass WhatsApp für uns die höchste Relevanz haben kann, weil es einfach mit dieser Breite und ich weiß nicht, was zuletzt reported wurde, aber ich gehe so von 40 Millionen Nutzern in Deutschland aus.
Ich nicke übrigens bei der Zahl.
Einen sehr großen Anteil von den Leuten erreicht, die für uns auch so die Hauptzielgruppe sind. Und da tatsächlich so mehr oder weniger jeder fast von uns für uns erreichbar sein könnte. Dadurch, dass es nicht der Fall ist, ist WhatsApp natürlich in der Relevanz deutlich weniger relevant, bis, wenn man es ganz ehrlich nimmt, aus Paid-Sicht sogar gar nicht relevant. YouTube danach wird auf jeden Fall für uns immer relevanter und ganz klar für uns eine Plattform, wo wir sehr aktiv sind, auch durchaus aus unserer DNA, dass wir als Bewegtbildanbieter natürlich in einem Medium, was vor allem Bewegtbild anbietet, sehr gut stattfinden können, sowohl aus Sicht, dass wir wenig Ressourcen brauchen, aber auch, weil wir glauben, das passt gut in die Nutzungssituation dort.
Ja, und wir haben ja den großen Vorteil, dass wir nicht wie ein BMW, wenn die ein neues Auto launchen, erstmal eine große Kampagne machen müssen und dann 3 Tage lang drehen, um letztendlich 3 Filme rauszubekommen, sondern bei uns ist ja quasi unser Produkt schon Bewegtbild. Also macht ja total Sinn, dass wir dann auch dieses Produkt sozusagen da streuen. Also da haben wir ja einen extremen Vorteil gegenüber unseren Konkurrenten und das ist ja in der Werbeplatzierung nicht nur dann RTL oder Vox, sondern es sind ja tatsächlich alle, weil alle ja um die Aufmerksamkeit der Menschen draußen buhlen.
Ja. Und die nächstgenannten Facebook und Instagram machen für uns auch absolut Sinn, da sehr stark aktiv zu sein und vor allem auch in dieser Kombination, weil es werden irgendwie, dein Fachpublikum wird es wissen, aber natürlich ist Facebook mittlerweile nicht mehr nur noch Facebook und damit auch das Werbeprodukt, was sich jetzt irgendwie Facebook Incorporated anbietet, nicht mehr nur wir platzieren dich im Newsfeed, sondern durch Platzierung wie bei Instagram, aber auch sogar so spannendere Sachen noch wie Audience Network, Facebook Watch, ganz klar ein sehr breites Portfolio, was für uns eigentlich bei jedem Thema auch mindestens ein gutes Umfeld liefert, wo wir das stattfinden lassen könnten.
Ist aber relativ spannend, dass du das so sagst. Ich meine, natürlich, ich verstehe, dass man aus werbetreibender Sicht sagt, Facebook ist relevant. Jetzt kriege ich immer wieder das Feedback und es ist gar nicht nur von den Gästen, die hier sitzen, sondern auch wirklich aus meinem privaten Umfeld, wenn man irgendwo sitzt und erzählt, was man beruflich macht, sagt immer jeder, aber Facebook ist doch tot und ich nutze Facebook gar nicht mehr. Was ist deine Meinung dazu? Du lachst schon so schön.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob das so der Tonfall ist, wie es dann bei dir ankommt,
ja,
wenn du diesen
wirklich.
Satz hörst,
ja, also,
oder ob du diesen Satz zu oft gehört hast und...
Beides. Also ich höre ihn tatsächlich total oft und denke mir dann aber trotzdem immer wieder, dann hörst du die Leute 10 Minuten drüber sprechen, hast du das Video bei Facebook gesehen? Wo man erstmal natürlich überrascht ist, dass sie sagen, sie haben da ein Video gesehen, auf der anderen Seite auch sagen, sie haben das bei Facebook gesehen und nicht sagen, ich habe das in dem, auf der Facebook-Page von gesehen, sondern es ist halt, das Medium Facebook wird genannt, aber halt nicht der Absender, was natürlich aus einer Marketing-Sicht fatal ist, weil man ja hören will, ich habe das Video von Edeka gesehen oder das Video von Topmodel. Und dann tatsächlich, ich glaube, es ist gerade so eine Modegeschichte, dass man eben sagt, ich nutze Facebook gar nicht mehr. Und deswegen die Frage, ja, weil du sitzt ja an den Zahlen und offensichtlich setzt du ja auch auf dieses Medium, mhm, ist es tot oder nicht?
Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass man nicht ausschließlich sich anguckt, okay, in den Statistiken seiner eigenen Facebook-Seite, was passiert dort so, was sagt mir der Werbeanzeigenmanager, wie viele Leute ich monatlich über Facebook erreichen kann, aber genauso nicht isoliert nur Befragungen anguckt und dann zu dem Ergebnis kommt, weil in dieser einen Befragung die Leute genau das gesagt haben. Ist das jetzt die Realität? Ich glaube, wie häufig ist die Magie, irgendwie diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden. Und wenn man die Umfragen und die Leistungswerte, die wir in unseren Kampagnen sehen, miteinander vergleicht, muss man schon ganz klar sagen, dass dort noch eine große Relevanz von Facebook sowohl für die Bevölkerung im Sinne von wirklich auch breiten Zielgruppen natürlich gedacht, aber auch für Werbetreibende da ist. Was ich allerdings auch ganz klar glaube, ist, dass auch Facebook natürlich gewisse Herausforderungen in den letzten Jahren hat. Also ich habe, glaube ich, 2012 mal angefangen, Social Media irgendwie beruflich zu machen. Und da war Facebook dann schon der gerade MySpace verdrängt und der neue Platzhirsch wirkt und der ganz klar immer nur Wachstumskurs kannte. Und so denke ich schon, dass Facebook natürlich irgendwann ein Niveau erreicht hatte, wo es sehr schwer war, noch weiter zu wachsen. Sehen wir auch zum Beispiel in der 7-1-Studie, 92% der Leute, und das sind wirklich Leute bis 69, kennen Facebook erstmal. Aber irgendwann ist es schwierig, noch wirklich bei dem Angebot, was dann links und rechts plötzlich kam, in der Nutzung auch weiter zu wachsen. Also meine grundsätzliche Einschätzung, wenn mich Leute zu diesem Thema fragen, ist, alles, was ich sehe, spricht nicht dafür, dass Facebook bei so Metriken wie Monthly Active User Probleme hat. Selbst bei Daily Active Usern gibt es noch weiterhin ein sehr stabiles Niveau in Deutschland, aber auch global. Wo ich durchaus glaube, wo es eine Herausforderung ist, ist in der Nutzungsfrequenz, dass während die Leute vielleicht früher 30 Mal am Tag Facebook geöffnet haben, sie jetzt nur noch 5-mal am Tag Facebook öffnen, 15-mal WhatsApp und 20-mal Instagram und vielleicht noch 10 andere Sachen und ihre Zeit einfach anders verteilen, die aber tendenziell auch sogar zugenommen hat.
Die hat zugenommen, aber trotzdem ja auch nur bedingt. Also ne, wir müssen alle irgendwie schlafen, der eine weniger, der andere mehr. Wir müssen alle essen, im besten Falle müssen wir auch alle irgendwie arbeiten und dürfen nicht den ganzen Tag auf Facebook, Instagram und Pinterest rumsurfen für unsere Arbeitszeit. Dementsprechend ist das ja eine ganz natürliche Entwicklung. Aber klar, in der Wahrnehmung, natürlich ist die Zeit geringer geworden, die ich da verbringe, aber dafür sind halt solche Plattformen wie TikTok aus dem Boden gestampft und nicht mehr nur noch für die jungen Leute da, um irgendwelche lustigen Videos hin und her zu schicken oder zu generieren, sondern halt auch dann wieder für tatsächlich Werbetreibende relevant zu sein. Und vor kurzem haben alle Bundesliga oder fast alle Bundesliga-Vereine ihre Accounts bei TikTok auch eröffnet, mhm, wo man dann auch, ich finde immer, das ist dann so der Punkt, wo man weiß, okay, jetzt sind sie wirklich alle da, weil wenn ein Bundesliga-Verein sich Gedanken darüber macht, wie man auf so einer Plattform präsent sein kann, dann weiß man auch wirklich, okay, wir reden hier nicht mehr nur noch von 500 Leuten, die es in Deutschland nutzen.
Obwohl ich manchmal ein bisschen neidisch auf diese Bundesliga-Vereine bin, weil die natürlich mittlerweile auch wirklich globale Fans haben und deshalb ganz andere Märkte nochmal bedienen können. Und
absolut,
wir natürlich im Fokus erstmal haben, wie ist die Verbreitung in Deutschland, gerne auch noch Österreich, Schweiz dazu, weil auch da natürlich unsere Formate verfügbar sind und empfangbar sind. Aber grundsätzlich vor allem an deutschen Zahlen interessiert sind, die immer sehr schwer zu bekommen sind. Aber auch ich glaube, dass viele dieser Plattformen, die dann vielleicht aktuell in der Bekanntheit noch nicht da sind, wo jetzt so die Platzhirsche sind, in den letzten Jahren generell schon mal gewachsen sind und durchaus auch noch ein gewisses Potenzial haben. Mhm. Wo Wo ich kritisch bin, ist, ob jemals wieder eine Plattform tatsächlich diese Größe und Relevanz haben wird, wie es Facebook als isolierte Plattform vor 2-3 Jahren hatte.
Aber man sagt ja auch immer, oder ich sage das gerne auch bei meinen ganzen Schulungen, Facebook ist aus meiner Sicht immer so die Einstiegsdroge, wenn du mit Social Media anfängst. Also ganz häufig legen Leute zuerst einen Facebook-Account an, dann irgendwie bei Instagram, je nachdem, was für Interessen da sind, dann vielleicht doch eher bei Pinterest. Also, aber die Hürde, sich mit Social Media auseinanderzusetzen als Privatperson, fängt zu 90% bei Facebook an, was natürlich auch die Zahl bestätigt irgendwo da draußen, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Leute sind tatsächlich in Deutschland online, wie viele nutzen Social Media, wie viele nutzen Facebook. Da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass da keine andere Plattform Facebook den Rang ablaufen wird.
Und die Hürde für den Werbetreibenden ist ja fast sogar noch geringer. Also wenn du dir die Frage stellen musst, macht es Sinn für Germany's Next Topmodel einen TikTok-Account anzulegen und kann ich dort schnell genug wachsen, dass ich mit den redaktionellen Aktivitäten die Reichweiten erziele, die ich mir damit erhoffe, ist es eine noch größere Herausforderung, als zu sagen, bietet mir TikTok vielleicht diese 2-3 Werbeplatzierungen, die ich aus dem Stand übermorgen buchen kann, wenn ich denn in der Lage bin, Content dafür zu generieren. Und auch da gilt dann deshalb umso mehr, klar sollte man auch sowas dann durchaus ausprobieren. Aber auch wir haben vor 3 Wochen mal eine Snapchat-Week gehabt. wo danach eine Zeit lang weniger passiert ist und trotzdem gerade jetzt stehen wieder so ein paar Formate vor der Tür, wo Snapchat für uns einer der ersten Ansprechpartner ist.
Ja, weil Snapchat natürlich in der Form, wie die Plattform dasteht, schon eine Attraktivität hat. Also wenn wir einfach nur von Filtern sprechen oder Lenses, wie sie halt bei Snapchat heißen, bei Instagram hat man als Unternehmen nur bedingt Möglichkeiten, Lenses oder Filter zu launchen. Und wir haben das mit The Voice of Germany gemacht und konnten das nochmal für The Voice Kids umwandeln. Aber als wir jetzt nochmal für 3 andere Formate gefragt haben, war es so, nee, erstmal nicht, lass mal irgendwie abwarten, was so passiert. Und tatsächlich bei Snapchat ist so, be my guest, wie können wir euch unterstützen? Weil die natürlich bei dem Thema Filter viel, viel offener sind. Natürlich muss man sich dann aber auch als Werbetreibender wieder bewusst sein, dass die Zielgruppe bei Snapchat eine ganz andere ist als bei Instagram. Also sowohl vom Alter her, als auch was sie da eigentlich machen, bis hin zu, wie empfänglich sie tatsächlich für die Werbebotschaft sind.
Und da hoffe ich, dass schon ein wenig unsere gemeinsame Zusammenarbeit der letzten Jahre damit auf dich abgefärbt hat, weil das ist natürlich auch ganz klar eher das Mindset, von dem ich komme. Gar nicht zu sagen, wer bietet mir welche Darstellungsform an und die will ich einfach unbedingt mal testen. Kann durchaus auch mal vorkommen, weil manche Darstellungsformen einfach so neuartig und involvierend sind, dass man sie einfach testen muss. Aber eigentlich viel eher von der Fragestellung zu kommen, welche Zielgruppe kann ich dort erreichen und in welcher Nutzungssituation ist sie dort gerade, wo ich sie womöglich im positivsten Sinne natürlich immer nur beeinflussen kann und dann mir zu überlegen, was brauche ich eigentlich dafür, um genau das zu machen. Und deshalb auch für einen Werbetreibenden natürlich die Vielfalt, die heute da ist, ganz klar hilft, wenn man die Medien auch genauso bedienen möchte. Wenn man jetzt glaubt, man kann TV-Spots komplett ersetzen über, ich bin jetzt einfach nur bei YouTube und mache 1:1 dasselbe dort, glaube ich nicht dran. Wenn man allerdings merkt, ich habe gewisse Basismedien, die ich bediene, wo meine Marketingmaßnahmen stattfinden und ich brauche drumherum noch weitere, dann ist diese Vielfalt absolut ein Segen für jeden Werbetreibenden.
Hast du, also ich weiß, dass du es schon gemacht hast und ich würde gerne, dass du das auch hier nochmal vielleicht grob erklären kannst. Bei uns gibt es ja immer diese große Diskussion, inwieweit haben Social-Media-Kanäle, egal ob sie jetzt organisch oder paid bespielt werden, tatsächlich eine Auswirkung auf die Quote, was ja unsere Einheit ist, nach der bemessen wird, wie erfolgreich wir sind. Wir sind ein TV-Haus, das ist de facto so. Kann man drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist oder wie auch immer, aber das ist nun halt mal der Umstand, mit dem wir arbeiten. Und ich weiß, dass du da schon Tests gemacht hast und da würde ich ganz gerne nochmal tiefer reingehen. Kannst du tatsächlich sagen, ich habe mit meinen Facebook-Aktivitäten im Paid-Bereich eine Auswirkung auf die Quote?
Ich traue mir zu, diese Frage mit Ja zu beantworten.
Ich wusste es, zufälligerweise. Magst du erklären,
ich glaube, auch sonst sollte man eine derartige Disziplin nicht in ein Performance-Marketing setzen, wenn man das Gefühl hat, man kann genau dieses Versprechen nicht erfüllen. Am Ende ist es natürlich mit unsere größte Herausforderung, immer mal wieder mit diesem Medienbruch umzugehen, sei es zu beweisen, was passiert eigentlich, wenn wir digitale Maßnahmen machen in der TV-Welt, aber auch andersrum, was passiert eigentlich, wenn wir im Fernsehen gewisse Aktivitäten machen mit unseren digitalen Produkten, steigen dann plötzlich die App-Installs und die Videoabrufe. Und für mich ist beides vor allem eine spannende Herausforderung und weckt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es dann der Professor ist oder ob ich dann nicht doch der Hiwi bin, der sich mal was Cleveres ausdenken muss. aber zumindest so diesen Forschergeist, sich ein Setup zu überlegen, bei dem man mit einer gewissen Belastbarkeit sagen kann, da wirkt was. Deshalb, ich traue mir zu, dass wir in den letzten Jahren nachgewiesen haben, dass unsere Aktivitäten zum Beispiel in den sozialen Netzwerken die Quote signifikant beeinflusst haben. Ohne jetzt zu viel Betriebsgeheimnis hier rauszulassen, kann man das klar regeln über so klassische AB-Testing-Designs. Das heißt, ein Klassiker wäre, man würde eine Folge bewerben und eine andere nicht und würde dann Vergleiche bilden. Da würde mir der strenge Wissenschaftler schon sagen, schwierig. Deshalb noch schöner, diese AB-Gruppen tatsächlich innerhalb einer Ausstrahlung zu bekommen. Und auch da ist es nicht so weit hergeholt, wenn man dann irgendwann zu der Lösung kommt, geografisches Targeting kann Sinn machen, bedeutet irgendwie meine Freunde aus NRW, wo irgendwie meine Herkunft ist, die bekommen dann rauf und runter Werbung zu Promi Big Brother und in Bayern machen wir es nicht und dann schauen wir einfach mal an, ob wir da einen Unterschied zwischen Bayern und NRW am Ende sehen. Ich würde mir nicht trauen, da irgendwann schon eine Formel rauszumachen und zu sagen, 100.000 Euro da führt zu 200.000 TV-Zuschauer da. Mhm. Die Summe der Tests führt aber ganz klar dazu, dass man sagen kann, da ist ein spürbarer Effekt und rechtfertigt weiterhin, dass wir dort aktiv sind.
Mhm. Was ja uns beiden tatsächlich in die Karten spielt. Also dann klar. Freuen wir uns ja drüber, wenn das Ergebnis so ist. Ja.
Auch wem mir natürlich völlig egal ist, wo ich am Ende werbe. Manche bunte Bilder liegen auch mir natürlich näher, weil man irgendwie eine Affinität zu gewissen Medien hat und auch so sein eigenes Nutzungsverhalten dann mal mit einbezieht. Und natürlich ist es irgendwie cool, es in Umfeldern zu sein, wo man das Gefühl hat, da bin ich auch selbst. Aber am Ende muss natürlich auch all unsere Werbung in sozialen Netzwerken sich durchsetzen gegenüber, macht es vielleicht nicht doch mehr Sinn, bei dem einen oder anderen Thema national im Radio aktiv zu sein.
Ja, oder ich meine, Promi Big Brother, bis heute eines meiner liebsten Marketingaktivitäten, die wir da gemacht haben, wir haben die Stimme in Supermärkten sprechen lassen.
Absolut.
Das ist, ne, natürlich erreicht man da nicht dann 1 Million Leute, wie du es auf Facebook machen könntest mit einem Werbemittel, ja. Aber das ist in meiner Wahrnehmung, ich höre ziemlich genau, was im Supermarkt passiert, wenn ich einkaufen gehe, weil ich nämlich meistens nicht meine Kopfhörer drin habe und die Promi oder die Big Brother Stimme kennt man halt und natürlich kenne ich sie jetzt mehr als andere, weil ich da viel mehr Berührungspunkte habe, aber man zuckt irgendwie zusammen und man hat so einen Wiedererkennungswert und es ist halt schon nochmal was anderes, als wenn mich der Seitenbacher anschreit. Und das ist
grandiose
schon
Audiostrategie bei Seitenbacher.
Mega. Und da ist natürlich dieser Mix extrem wichtig, wobei auch eine Big Brother-Stimme bei WhatsApp extrem gut funktioniert. Das mit Sprachnachrichten, die ja wirklich über die letzten Jahre an Zuspruch gewonnen haben, auch wenn ich persönlich das nicht so mag, funktioniert es und die Leute freuen sich wie Bolle, wenn dann auf einmal Big Brother himself eine Sprachnachricht verschickt.
Genau, und im besten Fall wie bei Promi Big Brother basiert eine derartige Entscheidung darauf, dass man sich bewusst ist, ein Format wie Promi Big Brother, was doch einen gewissen Eventcharakter für Sat.1 hat, ist ganz klar einerseits angewiesen, aber hat auch vor allem die Chance, Zielgruppen auf den Sender zu holen, der sonst seltener auf diesem Sender aktiv ist. Und gerade dann können so Entscheidungen wie, wollen wir dann nicht in WhatsApp stattfinden oder aber in Supermärkten, absolut sinnvoll sein, um das zu ergänzen, was wir auf dem eigenen Sender an Promo machen, weil wir dort ganz andere Zielgruppen nochmal erreichen.
Ja. Du hast, wir sind jetzt gerade schon stark auf das Beispiel Promi Big Brother eingegangen und sorry an der Stelle, dass wir hier so viel über Fernsehen und unsere eigenen Formate sprechen, aber es ist natürlich das Umfeld, in dem wir uns tagtäglich bewegen und das heißt nicht, dass wir hier die Markenbotschafter von ProSiebenSat.1 geworden sind, kriegen kein Geld von unserem Arbeitgeber dafür, dass wir hier Werbung für unsere Arbeitgeber machen.
Das ist ein Ziel in Jahr 8.
Genau, in Jahr 8.
Markenbotschafter zu sein. Sowieso ehemalige Fußballer, die dann irgendwann Markenbotschafter sind und in Südamerika Talente finden dürfen.
Ja, muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich bin noch nicht so lange hier. Aber vielleicht kann ich als Praktikant mitreisen, wenn du das dann machst. Wir sind auf Promi Big Brother und Sat.1 gerade eingegangen. Tatsächlich, was mich schon interessiert oder was, glaube ich, auch relevant für die Zuhörer ist, wenn ihr jetzt für ein Format in Sat.1 eine Strategie festlegt, ist die dann auch theoretisch für ein Format für ProSieben genauso relevant? Oder sagt ihr, es gibt immer 5 Bausteine, die bei allen gleich sind und wir haben noch 3 extra Bausteine, die wir dann immer variabel hin und her schieben, je nachdem, auf was wir gerade Lust haben oder wo halt die Zielgruppe am relevantesten ist? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir hatten es vorhin schon, es ist ein extrem hohes Volumen, was ihr abdecken müsst. Wie kriegt man da eine Effizienz rein?
Also ich glaube, eine wirkliche Blaupause wird man wahrscheinlich nie haben. Trotzdem ist natürlich unsere Hoffnung, dass sich gewisse Erfahrungen irgendwann daran zeigen, dass wir Muster erkennen und dann manche Sachen wiederholt einsetzen, weil wir einfach wissen, die werden funktionieren. Was man bei uns, glaube ich, immer verstehen muss, ist, dass wir natürlich aus dem Basismedium TV kommen und erstmal prüfen, okay, wenn wir ein gewisses Trailervolumen, eine gewisse Frequenz
Trailervolumen für alle die Menschen, verwenden. Die nicht im Fernsehen arbeiten, bedeutet, wie viele Trailer wir für Topmodel auf ProSieben oder Sat.1 schalten vor und nach den Werbeblöcken. Also das ist quasi, genau. Ne, das ist, wenn da kommt, oh, heute Abend 20.15 Uhr Topmodel einschalten, ist es ein Trailer und je nachdem, wie viele geschaltet werden, ist es dann das Volumen, das ist bestimmt. Es gibt ja Menschen, die sind nicht aus der Fernsehbranche, die zuhören.
Könnte man so in ein Lexikon abdrucken.
Oh.
Genau, dann haben wir uns halt entschieden zu sagen, okay, für Germany's Next Topmodel werden wir jetzt 3 Wochen lang 500 Mal unsere 5 Motive ausstrahlen und werden darüber 50% unserer Zielgruppe generell schon erreichen. Wir wissen aber, dass es vielleicht sinnvoll ist, 70% oder 80% der Zielgruppe zu erreichen und fragen dann, nachdem wir dieses Basismedium schon mal durchgeplant haben, welche anderen Medien könnten geeignet sein, um genau diese 30% zusätzliche Reichweite zu erreichen. Und auch da gibt es natürlich gewisse Erfahrungen, wie dass man gewisse neue Formate wie Superhero Germany gerade bei ProSieben oder was dann auch sonst immer noch so kommt, vor allem so an samstagsabends Primetime-Formaten.
Primetime ist übrigens 20.15 Uhr für die Menschen, die nicht in der Fernsehwelt arbeiten.
Simultan-Dolmetschen.
Ja, genau. Das ist Mr. Schlau und ich bin Mrs. Übersetzerin.
Dass man für derartige Themen natürlich einen ganz anderen Media-Mix. Kommt nichts?
Ah. Was soll ich beim Mediamix sagen? Also ich meine, wie jetzt? Was? Was war
ich
jetzt
dachte,
mein
es
Einsatz?
Kommt auch
ich
wieder,
bin verloren.
Das Gabler Wirtschaftslexikon und sagt, der Mediamix.
Der Mediamix besteht aus TV-Werbung, Plakatwerbung und Social-Media-Werbung.
So in etwa. dass der für Formate, die vielleicht komplett neu sind, ganz sicher anders aussehen wird als Formate, bei denen wir wissen, das kommt jedes Jahr wieder und wir müssen eigentlich nur eine Reaktivierung herstellen und müssen aber nicht immer schwierig, wenn man es überhaupt versucht, aber zu viel erklären und erstmal einführen, weil es was Neuartiges ist, was Fernsehdeutschland noch nie gesehen hat. Da werden wir natürlich ganz andere Medien bedienen müssen. Und auch da, um wieder den Bogen zu kriegen, gibt es natürlich in sozialen Netzwerken viele Sachen, die sich hier sehr gut anbieten, weil wir dort anders Themen auch aufladen können, als wir es vielleicht in statischen Motiven auf Papier schaffen könnten.
Und man hat natürlich noch den Vorteil, dass man bei Social Media auch immer noch den Faktor Interaktion hat, im besten Falle. Und da natürlich auch nochmal Feedback bekommt, was durchaus Einfluss auf den weiteren Verlauf eines Formats haben kann oder wie auch immer. Also
Aber als Faustregel würde ich schon sagen, die Zielgruppe ist eigentlich noch entscheidender als das, was wir so als Produkt verkaufen wollen. Also ich würde weniger diesen klassischen Schluss wählen zu sagen, The Voice, wir haben ein Format, wo Leute singen, also müssen wir in Umfeldern werben, wo ganz viel Audio ist. Kann durchaus oft auch sinnvoll sein, sondern die Frage eher beantworten wollen, wen wollen wir für The Voice gewinnen, wer ist eine Zielgruppe, die sehr affin dafür ist. Auch im besten Sinne, im Sinne von, wer glauben wir, wird am meisten Freude an diesem Format haben und dann gucken, wo erreichen wir genau diese Leute. Mhm. Und nicht zu versuchen, einfach ein Thema irgendwo reinzupressen, weil wir wissen, das braucht jetzt unbedingt noch diese Zielgruppe. Mhm. Eher stärken.
Zielgruppe. Wir reden ja immer wieder drüber, also wir zwei beide, dann an der Kaffeemaschine oder gern auch mal abends, wenn alle Leute dann schon weg sind. Wir lachen immer so ein bisschen über dieses 14- bis 49 Zielgruppe, weil natürlich für jemanden, der in der digitalen Welt groß geworden ist, und da kann ich jetzt kurz den Werdegang von Christian auch nochmal erzählen. Also Christian hat hier als Praktikant im Social Media Team angefangen, war da auch relativ lange, so 4 Jahre, oder? 4, 5
genau,
Jahre?
Genau, zum Glück nicht 4 Jahre Praktikant.
Nein, nee, also er ist natürlich dann von Praktikant zum Junior und dann Professional auch geworden, logischerweise, sonst würde er jetzt nicht hier als VP sitzen, als Vice President. Aber wo war ich denn geblieben? Achso, den Werdegang habe ich erzählt, was wollte ich sagen?
Aber ich habe in Summe, glaube ich, jetzt mittlerweile ähnlich lange einen TV-Deutschland-Vertrag, wie ich einen ProSiebenSat.1 Digital-Vertrag hatte. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 4 Jahre digital, 3 Jahre TV gemacht, sondern ich habe eigentlich immer eher versucht, wie kann man diese ganzen Welten miteinander verbinden. Und klar, ich würde mich weiterhin so im Herzen als Digital-Marketing-Mann bezeichnen und eher als der, der jetzt versucht, die Muster, die Ansprüche aber auch, die er früher an digitales Marketing hatte, auf nicht-digitales Marketing zu übertragen, als jetzt zu versuchen, Experte im klassischen Media-Business zu werden.
Mhm. Was ich aber fragen wollte, ist 14 bis 49. Wir machen uns da ja immer wieder drüber lustig, ne? Weil 14 bis 49, was ist das für eine Zielgruppe? Also Social-Media-seitig sind es ungefähr 10 Zielgruppen. Mhm. Was überwiegt aktuell bei dir? Fluch oder Segen?
Sehr schwierige Frage. ich würde sagen,
man muss wissen,
für das reine Targeting ist es erstmal Segen. Weil wenn ich weiß, ich muss Leute erreichen mit einem gewissen Alter und einem gewissen Geschlecht womöglich sogar und viele der Werbeplattformen, auf denen wir aktiv sind, auch genau das anbieten, dann ist es erstmal eine gewisse Sicherheit, die man hat. Weil man nicht irgendwie das Problem mit dem Problem sich herumkämpfen muss, dass man vielleicht ganz viele Leute erreicht, für die gewisse Sachen nicht relevant sind. Klar, große Diskussion, Streugewinne, Streuverluste, brauchen wir jetzt hier nicht ausführen, aber es bringt dir eine gewisse Sicherheit. Es ist allerdings ganz klar ein Fluch, wenn man glaubt, damit ist die Welt erklärt. Wenn es ausreicht, in einem Werbeanzeigenmanager bei Snapchat einzustellen, gib mir halt alle Leute zwischen 14 und 49, Interessen sind mir völlig egal, wo du es ausspielst, ist mir völlig egal, mach einfach, dann wird man in der Regel nicht erfolgreich sein.
Mhm. Wir haben viel über TV jetzt gesprochen und ich würde tatsächlich so zum Schluss hin des Gesprächs, also wir kommen zum Schluss hin, ja?
Jetzt schon?
Ja, jetzt schon. Wir reden hier schon seit über 45 Minuten.
Seit der Zeitumstellung habe ich das Gefühl, man kann irgendwie lange und ausgiebig weiterarbeiten.
Ich möchte nur dazu sagen, dass du mich immer ermahnst, dass meine Folgen zu lang sind. Ja.
Ja.
Und
den,
jetzt
den einzigen großen persönlichen Teil hier reinzuwerfen, bin ich halt so ein klassischer Badewannen-Fitness- oder Fitnessstudio-Podcast-Hörer. Und da ist halt irgendwie die Zeit, die ich dem widme, zwischen 30 Minuten, was dann so die Badewanne wäre, und so grob vielleicht 70 Minuten, die ich es im Fitnessstudio schaffe, bevor irgendwie ein Proteinshake kommen muss, zu überstehen. Aber es kommt mir noch nicht so vor, als wären wir bei diesen 70 Minuten.
Nein, aber wir sind bei über 45 Minuten.
Halbzeit.
Und, also großer Fußballfan. Großer Fußballfan. tatsächlich, wir haben viel über Fernsehen gesprochen und ich möchte ja, dass die Leute, die das hören, hier jetzt nicht nur lernen, wie man für TV-Sender oder Formate im besten Falle einen Mediamix zusammenstellt, sondern tatsächlich auch diese Transferleistung von dir dann in dem Falle bekommen, wie man das für andere Unternehmen anwenden kann. Also wenn du jetzt, was nehmen wir mal für ein Beispiel, angenommen, du bist ein Getränkehersteller, ich sehe gerade Wasserflaschen vor mir, deswegen komme ich auf diese Idee. Was würdest du da beratend den Kollegen empfehlen, was für ein Media-Mix tatsächlich am sinnvollsten ist? Das muss jetzt keine Doktorarbeit werden, Herr Professor, sondern wie würdest du Leuten empfehlen, daran zu gehen, wenn man so einen Media-Mix zusammenstellt?
Reicht ja eine ausgewogene Platzierung auf unseren TV-Sendern. 7 TV-Sender, da findet man jeden. Wie würde ich selber rangehen? Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich genau diese Fragestellung zu stellen und nicht zu glauben, so seine eigene Herausforderung ist die einzige und die hat man jetzt einmal gelöst und kann sie zumindest immer weiter so machen, sondern man lernt, glaube ich, auch daraus, sich mal vorzustellen, wenn ich ein Getränkehersteller wäre, was würde ich dann eigentlich machen? Natürlich würde ich starten mit einem Wälzer von, was kann ich über meine Zielgruppe eigentlich rausfinden und welche Ziele verfolge ich, und würde daraufhin dann erkennen, für welche Medien meine Zielgruppe affiner ist und für welche sie weniger affin ist.
Also okay, wir machen das Ganze, wir gehen mal ein bisschen, du bist immer sehr theoretisch, wir müssen dir ein praktisches Beispiel reinbringen.
Ja.
Angenommen, Getränkehersteller bringt ein neues Getränk auf den Markt. Das neue Getränk ist ohne Zucker, hat aber einen belebenden Geschmack und ist einfach das, was ich mir gerade wünsche, weil ich Durst habe, hat einen belebenden Geschmack und hat auch noch eine ganz tolle, wiederverwendbare Flasche, weil wir ja Less Waste gerade in allen Social-Media-Kanälen als das Must-Do verstanden haben.
Sehr schönes Fallbeispiel.
Schön, ne? Sehr konkret auch.
Kommt wahrscheinlich aus Bewerbungsgesprächen von
dir.
Nee,
ich hab Durst.
Letztes theoretisches Konzept. Ich würde mindestens alles, was ich danach mache, auf so einen klassischen Conversion-Funnel einmal runterbrechen und mir überlegen, okay, welche Maßnahmen mache ich jetzt, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzielen? Und da würde ich vor allem in sehr reichweitenstarken Kanälen aktiv sein, würde immer challengen, was ist der TKP, den ich hier generiere auf meine Zielgruppe? Und welcher Kanal bietet mir den bestmöglichen TKP, würde aber vor allem gucken, dass ich sehr viele Leute erreiche. Und dann würde ich in die nächste Phase gehen und gerade bei einem neuen Produkt versuchen, wie kann ich das Interesse für dieses Produkt, und man kann es dann auch durchaus Engagement nennen, erhöhen, damit die Leute auch tatsächlich zumindest mal potenziell sich vorstellen könnten,
Format.
Ich bin schon wieder drin.
Er ist total im Fernsehen.
Dieses Getränk zu konsumieren.
Dieses zuckerfreie Getränk, was erfrischend ist.
Ja.
Ich bin der Content-Mensch, du bist eher so der Professor-Mensch.
Das würde wahrscheinlich zum Ergebnis führen, dass ich in diversen sozialen Netzwerken zum Beispiel Inhalte anbiete, die über das, hey, ich habe ein neues Getränk, kauf's morgen, hinausgehen, sondern vielleicht genau diese ganzen Vorteile, die du genannt hast, dass es irgendwie ökologisch hergestellt wird oder aber gewisse Effekte bei mir erzielt, die nie da gewesen sind und deshalb genau ein Nutzungsbedürfnis befriedigen, die würde ich versuchen, dort zu platzieren, damit die Leute sich intensiver mit meinem Produkt auseinandersetzen. Und dann würde die letzte Phase kommen, wo ich ganz hart auf irgendeine Art von Performance optimieren würde und wahrscheinlich gleichzeitig 20 verschiedene Maßnahmen starten würde und dann nach bestem darwinistischen Prinzip gucken würde, welche von diesen Maßnahmen setzt sich durch. Und da kann es dann sein, dass irgendwie die SEA-Anzeigen plötzlich die beste Conversion bringen, im Sinne von, Leute registrieren sich auf meiner Webseite für, ich möchte mehr von diesem Format wissen oder ich möchte mehr ein gratis
Format.
Bon. Schwierig. Möchten mehr über mein Getränk wissen oder sind sogar bereit, irgendwie Produkttester zu sein und kommen deshalb irgendwo an, zeigen mir in irgendeiner Form möchte ich haben, und darauf würde ich dann weiter optimieren.
Ich habe eine Frage noch mitgenommen, die jetzt auch sehr gut hier reinpasst an dem Punkt. Würdest du auf Influencer setzen?
Ich tue es.
Bei dem imaginären Getränk, was wir gerade haben, würdest du das Getränk…
Dann noch mehr.
Noch mehr? Warum?
Also ich glaube, es ist durchaus schon für uns absolut sinnvoll und glaube auch, dass es sinnvoll ist für Getränkehersteller. Glaube nur, dass man ein wenig davon wegkommen muss, zu glauben, man kann einfach ähnlich, wie man früher Werbung gebucht hat, einmal eine Woche lang 10 Influencern sagen, halt es jetzt in die Kamera und damit ist dein Job getan und ich habe mein Lager leer gekauft, sondern Influencer-Marketing zukünftig noch mehr als mindestens mittelfristige, wenn nicht sogar langfristige Maßnahme ansehen und eher auch so einen Weg wählen, wie irgendwie Fanta, glaube ich, mit Julian Bam es gemacht hat, finde ich gewisse Personen, die als glaubwürdige Gesichter meiner Kampagne auftauchen können und immer wieder ihre Community, aber vielleicht auch die Community, die ich mir selber aufbaue, aktivieren kann.
Wenn man sich jetzt das Mediabudget angucken würde, wie viel Prozent davon würdest du bei dem Getränkehersteller, er trinkt gerade und, sorry, Entschuldigung.
Das wäre im Bewerbungsgespräch diese klassische Pause, die ich brauche, um mich vorzubereiten auf diese Antwort. Genau.
Wie viel Prozent deines Mediabudgets würdest du in die Influencer-Aktivitäten stecken? Oh Gott, ich bin auch schon so ein bisschen gaga gerade im Kopf.
Rückfrage dazu, zählt mein eigenes Volumen mit? Das, was ich über TV-Trailer grundsätzlich zur Verfügung habe, ohne dafür direkt den Geldbeutel aufzumachen.
Also das, was du an TV, naja, das müsste der Getränkehersteller natürlich schon kaufen. Ah,
ich bin wieder der Getränkehersteller.
Ja, du bist
der
Getränkehersteller, immer noch.
Der Getränkehersteller, ich glaube, ich würde schon versuchen, mir vorher einen gewissen Mix zu überlegen, aber dann natürlich komplett dynamisch zu sein und zu gucken, wie viel macht wo langfristig Sinn. Ich würde auf keinen Fall zu einseitig in eine Richtung gehen, sondern sehr wahrscheinlich einen ausgewogenen Mix, ganz klar, daher kommt dieser Begriff Mediamix.
Du hast immer noch keine Antwort gegeben. Ich möchte eine Prozentzahl.
Prozentzahl, wie viel digital oder wie viel sozial?
Du kannst, wir waren bei Influencer.
Influencer.
Also, du hast…
Dann schmeiße ich einfach mal rein. Ich würde zumindest schon mal 10% meines kompletten Budgets dort ausgeben.
Mhm. Und wie viel Prozent ist TV-Werbung und wie viel ist digital?
TV-Werbung bei guten Deals, die ich natürlich dann mit meiner Mediaagentur oder meinem vertrauten Sales-Kollegen ausmachen würde, würde ich wahrscheinlich schon, kommt aufs Gesamt, wenn ich ein ordentliches Gesamtbudget habe, würde ich wahrscheinlich schon so 30-40% erstmal dort lassen.
Ja.
Wenn ich von vornherein weiß, dass mein Budget nicht ausreicht, um die gewisse Frequenz zu erreichen, würde ich es selbst jetzt mit meinem Pro7-Sat.1-Vertrag sagen, dann würde ich von vornherein erstmal auf andere Medien gehen und überlegen, ob es in einer späteren Evolutionsstufe sinnvoll ist, TV hinzuzuschalten. Mhm. Das heißt, dann würde ich wahrscheinlich fast komplett digital werben und nach und nach analoge Werbeträger, die dann doch ein gewisses anderes Invest erfordern, prüfen und hinzufügen.
Mhm.
Aber ich würde dann nicht direkt starten mit Bildzeitung Seite 1, sondern eher kann ich vielleicht über die Online-Werbeform der Bildzeitung erste Erfahrung sammeln und dann, wenn ich weiß, das und das funktioniert in der und der Zielgruppe sehr gut, vielleicht die Adaption einmal andersrum machen und zu sagen, ich mache aus meinem Online-Werbemittel jetzt ein Print-Werbemittel.
Und jetzt wieder zurück zum TV. Du bist wieder in deiner echten Rolle.
Also endlich wieder Milliardär.
Wie siehst du da die Verteilung? Also wie muss ich mir es da vorstellen? Wenn man jetzt, Produkt ist gleich ein Format, wie viel des Mediabudgets, was für ein Format zur Verfügung steht, wird in Eigen-TV-Werbung gesteckt, also als imaginärer Wert? Wie viel geht davon in andere Werbemittel? Wie viel geht in Social Media? Wie ist da so das Verhältnis jetzt gerade im Vergleich zu dem Getränkehersteller?
Ich glaube, da wirklich so dieses eigene TV-Volumen mit zuzuzählen, ist verfälscht alles andere. Deshalb würde ich das tatsächlich hier an dieser Stelle mal ausgrenzen, weil neben dem natürlich das andere durchaus schnell sehr klein wirkt. Außerdem, ich fühle mich jetzt mittlerweile, als wäre ich nur noch wie ein Professor antworte und Theorien äußere, unterscheiden wir ganz klar zwischen Ankündigungsphase und Begleitphase bei den meisten unserer Formate. Und da wäre der Klassiker zu sagen, dass man in der Ankündigungsphase häufig noch sehr analog und reichweitenstark aktiv ist. Spätestens dann aber mit der Begleitung, wo dann natürlich auch viel mehr Inhalte von uns verfügbar sind auf den Webseiten, in den Apps, viel mehr Digitalmaßnahmen ergreift. Und die Digitalmaßnahmen deshalb häufig zu einem späteren Zeitpunkt einstarten, dann aber mindestens die gleiche Relevanz, wenn nicht sogar eine höhere Relevanz haben als klassische Werbeträger.
Also könnte man theoretisch, wenn man jetzt wirklich mal das TV-Volumen tatsächlich als ein Wert, also als ein Euro-Wert hinstellt, sagen am Anfang, also in der Ankündigungsphase haben wir 60-70% tatsächlich TV-Volumen, der Rest ist digital und anderes. Wenn dann aber das Format gestartet ist, switchen wir um und drehen es quasi, dass eigentlich nur noch in Anführungsstrichen 30% in TV reingeht und dann aber wir bei vor allem digital nochmal anziehen, weil wir dann auch digitalseitig ganz andere Inhalte auch den Usern, Zuschauern, wie auch immer, anbieten können, ohne dass sie den Medienbruch haben. Weil das ist ja mit einer der Gründe, warum wir sagen, Social-Media-Aktivitäten im Paid-Bereich lohnen sich natürlich, wenn wir dann direkt auf eine Website oder in einen App-Install leiten können, weil wir dann nicht diesen starken Medienbruch haben, wie wenn wir auf Facebook Werbung dafür machen, dass die Leute 20.15 Uhr Fernseher einschalten sollen.
Ja, absolut. Also
hab ich den
damit
Job
hast
bei dir.
Du dich qualifiziert.
Yes! Ich kann den
Junior Herrn VP Caster Maria Müller.
Ich kann den Herrn Gersmeier vertreten. So.
Nee, aber das ist absolut genau richtig, dass es so in der Theorie läuft. Und hinzu kommt noch der zweite Vorteil, dass wir natürlich bei vielen digitalen Werbemaßnahmen ganz anders dynamisch reagieren können und sie sich auch deshalb eignen, um sie begleitend einzusetzen, weil wir dann von Woche zu Woche schauen können, wer hat eigentlich diese Woche Germany's Next Topmodel geschaut und wer könnte es nächste Woche schauen und dann vielleicht gewisse Zielgruppen deutlich schneller und einfacher aktiviert bekommen, als wenn wir jetzt gewisse Vorläufe wie Druckunterlageschluss beachten müssen, wo man halt 2 Monate vorher sich überlegen muss, welchen Kanal möchte ich eigentlich bedienen. Mhm. Das funktioniert nur, wenn man das eigentlich in der Ankündigung macht.
Ja. Also ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du ja noch Fragen?
Was mich tatsächlich immer mal interessieren würde, ist, ich will nicht sagen, dass du besonders ideologisch bist im Sinne von sozialen Netzwerken, aber natürlich ich doch auch merke, dass du eher Vertreterin bist davon, dass Werbung dort nicht unbedingt gern gesehen ist oder du zumindest Werbung, die wirklich als Werbung daherkommt, für uns und unsere Aktivitäten nicht gutheißen würdest. Mhm. Wie würdest du es gerade beurteilen? Ist es für dich so ein bisschen aus der Marketing-Sicht nötig, dass es das gibt oder wärst du eigentlich happy, wenn es gar keine Werbung mehr gibt in sozialen Netzwerken?
Nee, also natürlich mag ich Werbung bei Social-Media-Plattformen, weil mir dann auch immer wieder was Neues ausgespielt wird. Also ich habe jetzt gerade auf Instagram am Wochenende von einer mir unbekannten Marke ein T-Shirt ausgespielt bekommen, was ich tatsächlich direkt gekauft habe, weil ich es mega fand. Das finde ich schon ganz cool, aber ich...
Glaubst du, dass Werbung eine Gefahr ist für diese sozialen Netzwerke, dass wenn sie es an irgendeiner Stelle übertreiben oder diese Werbung halt nicht mehr genau diese Relevanz hat, wie für dich das T-Shirt kippen kann?
Absolut. Das ist ja letztendlich das, womit mit Facebook auch in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, weil wenn die Werbung prozentual zunimmt oder vor allen Dingen der Werbung da ist, die für mich überhaupt gar nicht relevant ist, dann bin ich halt als Privatnutzer auch nicht mehr da. Und das ist dieser schwierige Spagat, den man irgendwie halten muss. Und also als Plattform irgendwie schaffen muss. Und tatsächlich, ich bin da jetzt kein Gegner davon. Was habe ich denn für einen Ruf im Unternehmen? Aber tatsächlich denke ich mir halt schon immer wieder, muss man die Leute in dem Umfeld, wo sie sich wirklich privat aufhalten, auch noch anschreien? Und zu welchem Maß nervt man die Leute dann so sehr, dass sie zum einen vielleicht sogar Gegner von einer Marke oder von einem Produkt werden? Und das ist dann immer das, wo ich dann immer meine Hand hebe und sage, ey, stopp jetzt mal ganz kurz. Ja. Es sind immer noch Menschen. Und das ist für mich halt schon ein anderes Medium als TV. Bei TV weiß ich, ein Privatsender macht Werbung. Damit bin ich aufgewachsen, das ist für mich sozialisiert. Als ich mit Facebook angefangen habe, war da keine Werbung. Logischerweise musste Werbung dazukommen. Also nutzen wir ja auch, finde ich ja auch super. Ich kaufe ja auch die T-Shirts, die mir bei Instagram ausgespielt werden. Aber letztendlich ist meine Motivation, dass ich mich bei einem Social-Media-Plattform anmelde, ist immer, weil ich einen privaten Nutzen habe. Und zu 95% der Zeit, die Menschen da verbringen, machen sie, weil sie Langeweile haben und weil sie entertained werden wollen. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass unsere Produkte im besten Falle Entertainment sind. Das heißt, die passen da schon inhaltlich irgendwie hin. Muss ich jemanden jetzt 5-mal anschreien, dass er 20.15 Uhr gucken muss? Würde ich in Frage stellen. Kann man dem irgendwie schön erzählen, dass es vielleicht ein Mehrwert wäre, wenn er sich das Ganze anguckt, 20.15 Uhr, würde ich eher meine Unterschrift drunter setzen. Ist natürlich dann aber mit viel mehr Aufwand verbunden. Und ich komme immer aus dieser User-Sicht, weil ich mir denke, die Leute gucken sich das im Zweifelsfall an, wenn sie an der S-Bahn stehen oder wenn sie halt gerade am Küchentisch sitzen und warten, dass das Essen serviert wird von Mutti, Fadi oder von der Oma, keine Ahnung. Das ist ein eine andere Akzeptanz von Werbung, als ich es bei TV habe, glaube ich. Das ist so meine Einstellung dazu.
Heißt, wir haben alle eine große Verantwortung, die wir dort Werbung treiben, dass wir dort nicht irgendwie den Fehler machen, den die Internetindustrie vor 20 Jahren mit Display-Ads gemacht hat. Lass uns alles noch blinkender und klickstärker machen, bis jeder plötzlich seinen Adblocker installiert hatte oder gewisse Umfelder komplett gemieden hat.
Ja, und das sehen wir ja schon. Ich bin ja auch nicht blind oder doof. Ich weiß schon, dass Leute sich auch von Facebook abmelden, weil sie eben von der Werbung genervt sind. Oder dass sie halt sagen, hey, Instagram habe ich auch keinen Spaß mehr dran, weil irgendwie nach jedem dritten Feedpost auf einmal eine Werbung kommt. Und auch da ist ja die Werbetoleranz schwankt bei mir persönlich auch extrem, je nachdem, wie müde ich gerade bin tatsächlich. Und die Frequenz ändert sich ja auch immer wieder. Da sehe ich ja schon auch, dass die Plattformen da rumspielen. Aber natürlich habe ich viel mehr Spaß auf einer Plattform, wo mir weniger Werbung ausgespielt wird. Aber jetzt kann ich mich da auch nicht als Paradebeispiel nehmen, weil ich mir eine Plattform ganz anders angucke als andere Menschen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter gar nicht immer alles sofort als Werbung sofort identifiziert, weil sie eben nicht gleich oben Sponsor sieht, wo mein Auge natürlich sofort hingeht, wenn ich mir was angucke. Und dann sowas kommt, also mir wurde was ausgespielt, den folge ich ja gar nicht, wo ich dann sage, ja, das ist halt dann Werbung. Ne? Das ist, ja. Ja, wir haben da schon eine Verantwortung. Ich glaube, man muss es nicht übertreiben, aber ich sehe es schon auch als meine Aufgabe hier im Haus, immer mal wieder den Finger zu heben und zu sagen, Leute, lasst uns mal nicht übertreiben.
Und das funktioniert noch sehr charmant.
Oh, vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt doch 1 Stunde und 6 Minuten geschafft. Nur unser Talk. Mein Intro davor kommt ja auch noch mit rein. Also es war viel zu lang du musstest jetzt länger auf der Treadmill stehen und kriegst deinen Shake später als erwartet.
Man kann auch zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen.
Oder so. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Danke dir.
Vielen Dank.